Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Ich bin Lars Heider.
Ich bin Alexander Klar.
Und der Direktor der Hamburger Kunsthalle, der Alexander Klar ja ist, geht mit uns allen heute auf Schatzsuche. Und als ich dieses Bild sah, Alexander, habe ich, glaube ich, zum erst zweiten Mal, seit wir das hier machen, das ist ja schon ganz schön lange, einen Schreck gekriegt und dachte, Moment, haben wir das nicht schon mal gehabt?
Nein.
Aber haben wir nicht gehabt tatsächlich, aber so ein bisschen war ich irritiert, weil es ist ein Bild, Ruinen. Genau, wir hatten Ruinen und es ist so eine römische Ruinenkulisse in Perfektion. Und was mich irritiert hat, war vorne rechts ist so eine Art, ja, man könnte sagen, so, stellen wir uns vor, wie so ein halber Grabstein, auf dem ein Mensch so aufgemeißelt ist und so. Und dann ist hinten so eine Grube und sowas Ähnliches hatten wir schon mal, aber so noch nicht. Also. Schatzsuche, was haben wir, was sehen wir? Oh, es ist unglaublich schwer zu beschreiben.
Das Bild heißt nicht Schatzsuche, Vorsicht.
Okay, ich weiß, also ich habe ja nur, weil du gesagt hast, wir gehen auf Schatzsuche heute.
Wir gehen auf Schatzsuche.
Und tatsächlich sieht man auch in der Mitte des Bildes Menschen, die anscheinend etwas ausgraben. Aber wo sind wir? Wir sind irgendwo in Italien. So viel, da lege ich mich jetzt schon mal fest. Also, und wir sind in einer Ruinen, da ist, ich weiß nicht, was das früher, also man sieht so klassisch, ne, mehrere, im Mittelpunkt mehrere Säulen, die einen Torbogen tragen, einen sehr hohen Torbogen, und der ist inmitten in diesem Torbogen prangt so ein riesiges Loch, durch das man den Himmel sehen kann. Weiter hinten ist auch so Umrandung und weitere Mauern, und also alles Mögliche ist so stehen geblieben von einem anscheinend großen Ensemble. Das ist aber schon ein bisschen länger alles her. Wahrscheinlich ist es aus Rom, Caesar 1, 2, 3. Über der Ruine auf dem Torbogen wachsen schon Pflanzen. Da holt sich die Natur das alles schon zurück. Das ist sozusagen das Setting. Ein schöner Tag. Es muss irgendwann im Frühling, Sommer sein. Die Bäume blühen, die Sonne scheint. Die Leute haben wenig an. Und man sieht im Wesentlichen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Im Mittelpunkt und zwei im Hintergrund. Im Hintergrund sind zwei Leute, die mit dem Ganzen, was da gerade passiert, nichts zu tun zu haben scheinen. Aber die sieben, das sind drei Männer und drei Frauen, wenn ich richtig das erkenne, die haben da ein Loch gegraben. Man sieht so ein paar Spaten und Schaufeln, die da sind. Die eine Frau steht in diesem Loch drin, interessanterweise die Frau, und hebt etwas nach oben, was, wenn ich nicht wüsste, dass es das damals nicht gab, aussieht wie ein Fernseher, wie ein Röhrenfernseher. Ist natürlich kein Röhrenfernseher, sondern ist wahrscheinlich irgendeine Truhe. Das heißt, sie hat da was gefunden. Die Frau hebt das nach oben. Zwei Männer helfen ihr, das dann rauszuheben. Eine andere Frau und ein anderer Mann beschäftigen sich mit einem Buch. Vielleicht liegt sie da irgendwelche Hinweise, wonach man graben muss. Also der Mann hält ihr das Buch hin. Die Frau guckt in dieses Buch rein. Und rechts davon steht noch ein anderes Paar, das sich irgendwie diskutiert, was die anderen da machen. Also drei sind in Action, interessanterweise. Das ist ein Mann, ist über. Also es sind nicht drei verschiedene Paare. Und holen da was raus, links neben dieser Grube, die die gegraben haben, die schon ein bisschen tiefer sein muss, weil die Frau da ja schon stehen kann, und zwar bis weit über die Hüfte, liegen schon irgendwelche Dinge, die sie vielleicht gefunden haben. Sieht so wie so ein goldener Kelch, eine goldene Vase oder so. Es ist aber auf jeden Fall ein bisschen skurril. Und am skurrilsten ist dieser Mann, der ein Buch ist es ja nicht, oder Steintafel oder irgendwas hält, woraus die eine Frau, ja, kann die das vorlesen? Ich weiß es gar nicht. Also es ist auf jeden Fall, es wirkt so ein bisschen wie Schatzjäger, wie Grabkammern ausgraben. Hoffentlich haben die da was gefunden und diskutieren jetzt darüber, was das sein könnte. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob ich halbwegs damit irgendwie in die Richtung dessen kam, hoffentlich ist es wenigstens irgendwo im alten Rom. Aber da würde ich mich, also das ist schon im alten Rom, das ist schon klar.
Ja, würde ich jetzt auch mit unterschreiben. Ja, das Tolle ist, ich weiß nicht viel mehr. Ich kann dir sagen, wer der Künstler ist.
Ja.
Ich sag dir, wer der Titel ist. Aber naja, das Ziel dieses Podcasts ist ja, sich beschreibend einem Kunstwerk zu nähern. In diesem Fall ist es vielleicht beschreibend, das Geheimnis des Kunstwerks zu entlüften. Also der Künstler ist ein Johann Oswald Harms. Das Bild selber ist Öl auf Leinwand und gar nicht klein. 50 cm hoch und 66 cm breit. Gerahmt sogar noch schön größer. Und es hat den lustigen Titel Schatzgräber und stammt aus dem Jahr 1673. Ich vermute, 73 kommt daher, weil auf der Rückseite ist eingeschrieben, jawohl, nein, unten, es ist auf dem Steinquader, ist es ja eingeschrieben, fällt ich mir gerade ein. Da steht dann J.O. Harms, Fezit 1673. Und der Titel Schatzgräber, sorry, das ist ein Nottitel, denn das ist wirklich geheimnisvoll, was die wachen, und man kann schon mal eines ganz sicher sagen, hier ist eine Szene, die wir gerade nicht deuten können, die aber den Betrachter im Jahr 1673 vollkommen geläufig war. Das, was ich sehe, ja eher einen Mann in der Frau da in der Grube, denn mindestens hat der einen Bart und auch sein Busen ist eher ein Männerbusen, hätte ich gesagt.
Und ja, stimmt. Ich war ein bisschen irritiert. Es sah so aus, als ob, du hast recht, jetzt wenn ich, als ob
das
so lange Haare hat und die Bluse sah aus, also es sah aus, als ob er irgendwie sowas Schulterfreies tragen würde. Es ist einfach nur runtergerutscht. Er hat eigentlich dasselbe an wie der Mann rechts, der hilft, genau, die Kiste rauszutragen. Also
wir reden
über drei Männer, genau.
Schulterfreiheit gab es auch mal für Männer. Vielleicht kommt es ja wieder. Also mindestens der römische Senator hatte seine Toga ja so gebunden, dass auf der einen Seite natürlich die männliche Schulter herausragte. Dass heute nur Frauen schulterfrei sind, das ist ja nur eine vorübergehende Erscheinung. Und was heraushebt, ist kein Fernseher, sondern da kommt der Titel her, eine Ruhe. Und der, wie soll man sagen, fantasiereiche Namensgeber oder Titelgeber des Bildes hat da sofort eine Schatztruhe drin gesehen. Ganz fasziniert, was du vielleicht übersehen hast, was ganz interessant ist, denn wenn du über den Mann, den du zuerst als vorgesehen hast, guckst, hast du etwas
entdeckt. Ja, das wollte ich gerade sagen, da entdecke ich irgendwie, die hat so eine Art Stab, also nicht Stab, sondern ein Stab in der Hand, meinst du das? Diese Frau mit der blonden Tunika, die hat doch da irgendwas in der Hand, womit sie auf diesen Mann zeigt. Also ich muss jetzt gerade an so eine, weißt du, so Wünschelrutenmäßig, also das, was der andere Herr da hält, das muss ja so eine Art, wenn es jetzt Schatzsuche ist, dann ist das wahrscheinlich jetzt in meiner Fantasie die Schatzkarte. Und jetzt haben sie
gesagt,
und hier musst du buddeln,
genau,
und zeigt mit so einem Stab.
Also wir haben ein Buch, in dem offensichtlich diese Frau etwas gefunden hat, was sie ist diejenige, die hier anweist, denn sie hat wirklich einen Stock in der Hand. Sie arbeitet ja auch nicht, sondern sie lässt die anderen arbeiten. Sie weiß, was hier zu holen ist. Ich meinte aber, wenn du genau hinguckst, siehst du über dem Mann in der Grube etwas Weißliches. Und wenn du ganz genau
hinguckst... Über dem Mann in der Grube.
Du hast letzte Woche eine Figur,
die
du erst nicht gesehen hast. Jetzt sehe ich eine Figur, die du noch nicht gesehen hast.
Nein, du hast recht. Das ist eine Figur, die aussieht. Kennst du dieses große Bild im Hamburger Rathaus?
Ja. Existente Figur.
Wo ein Bischof, da steht ein Bischof und der segnet offensichtlich jemanden. Oder ein Geistlicher und der segnet jemanden. Aber wenn man dann guckt, dann ist da keiner. Und wenn man das weiß, dass davor eigentlich auf dem Bild ein Junge kniete und den Segen dieses Bischofs oder Geistlichen empfing. Und die Hamburger Bürger haben dann irgendwann gesagt, der Hamburger kniet vor niemandem nieder und haben deshalb diesen Jungen da rausretuschiert. Und so ein bisschen ist das hier so ein bisschen, ne? Das sieht aus wie, oder es sieht aus, da war was und jetzt ist es weg. Oder es ist ein unsichtbarer Mensch, der, ja, was ist das?
Ich glaube, letzteres, weil, also es gab schon mal die Theorie, dass es einfach übermalt wurde, aber wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, das ist nicht übermalt, sondern nur wirklich fein und weiß gezeichnet.
Genau.
Selbst im Jahr 1673 war wahrscheinlich die Konvention, eine Figur, die weiß und durchsichtig ist, ist ein Geist.
Ja.
Also, wir nähern uns dem Ganzen mal ein bisschen im Weiten. Du lagst ja komplett richtig, das ist unter allen Umständen eine römische Ruinenlandschaft oder zumindest eine Ruinenlandschaft, wie man sie ganz viel in Rom sah im 17. Jahrhundert. Du musst dir vorstellen, das 17. Jahrhundert, wir sind schon wieder zurück bei alter Größe, aber noch lang nicht so, dass die antike Stadt irgendwie überformt worden wäre. Also es beginnt ja so ein bisschen mit der Renaissance im ausgehenden 15. und dann im 16. Jahrhundert wird Rom ja wieder eine wichtige, mächtige Stadt. Aber in ganz Rom stehen riesige Ruinen rum, die niemand nutzt, die daran erinnern, dass Rom noch größer war zuvor. Und tatsächlich lebt Rom relativ gut davon, dass immer wieder mal in die Erde gegangen wird und man dort Dinge findet. Das Einzige, was zur römischen Mythologie eher nicht gehört, ist Schatzsuche. Das, finde ich, gehört irgendwie so ein bisschen mehr in die Karibik und zu Piraten. Deswegen unterstelle ich mal, dass wir hier eine Geschichte vor uns, das eine ganz ausführliche Geschichte ist, die wir nicht mehr kennen. Es könnte ein Theaterstück sein von damals. Es könnte ein berühmtes Buch von damals sein. Und tatsächlich würde ich sagen, die Szene könnte natürlich irgendwie zum Inhalt haben, dass damit auch irgendeine Form von Geist verbunden war, der jetzt flieht, weil sein, wie soll man sagen, das Grab wird
entweiht wurde, sein Grabmal ist geschändet und jetzt was flieht ist dann die, was ist denn die Geschichte? Das heißt, da gibt es diese Frau, die hat dieses gefunden. Und die anderen sind, in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Die hat sie dann, sind das Hirten, die, also, was machen diese beiden Leute im Hintergrund, die
ja, genau,
da aussehen, als würden sie Boccia spielen?
Die beiden Leute im Hintergrund würde ich mal beiseite lassen. Das ist einfach, das ist, würde ich mal, Staffagefigur. Aber die drei am Grab selber oder in der Grube sind auch relativ identifizierbar. Das sind Arbeiter. Die braucht es jetzt einfach, um die Ruhe rauszuholen. Aber interessant sind die beiden weiteren Frauen da rechts. Also von denen ich nehme an, dass es zwei Frauen sind. Könnte aber auch das eine eine Frau und das andere ein Mann sein.
Aber das eine ist definitiv eine Frau, ne?
Die kommentieren das. Das ist das, was mich dazu verleitet zu glauben, dass wir hier von einer Art Theaterstück sprechen, weil das wirklich auch wie so eine Theaterszene ist. Also, oder eine Illustration eines bekannten Buches. Und das, also die wirklich ernstzunehmenden Figuren sind die vier, die oben stehen. Die sind wahrscheinlich Träger von einer Handlung. Und der Knabe, der das Buch hält, naja, der ist vielleicht auch nur einfach Buchhalter. Aber die Geschichte zentriert um die Frau links in dem Blauen.
Und das, was wir rechts sehen, also wo ich gesagt habe, da liegt ein Spaten, da ist so eine massive Steinplatte, das war die Platte, die wahrscheinlich vorher schon drauf war, ne? Das genau. Heißt, die haben einfach die Platte abgenommen und darunter ist jetzt diese Schatzkammer oder diese Kammer und haben gleichzeitig dann offensichtlich hier jemanden in seiner letzten Ruhe gestört.
Genau, und der entfleucht gerade wütend oder entsetzt.
Aber wie, also das heißt, das wurde damals tatsächlich, das war so Unterhaltungs- Jeder wusste, das ist jetzt nichts Historisches, sondern es ist eine Geschichte, die da erzählt wird.
Als es gemalt wurde, konnte das jeder lesen. Das würde ich mal ganz kühn behaupten. Also jeder oder jeder Mensch, der als Käufer in Frage kam. Daher wäre es natürlich vielleicht sinnhaft, mal zu gucken, welche Literatur denn in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts im Schwange war, um draufzukommen, was das denn für eine Szene sein könnte. Wahrscheinlich könnte jetzt in unserem Podcast sind ja vielleicht auch ein paar gelahrte Kunsthistoriker, die jetzt wahlweise die Geschichte schon kennen, weil sie Spezialisten im römischen Barock sind, oder aber mal kurz überlegen, ob sie die heimische Bibliothek konsultieren, welche Geschichte das denn sein könnte. Natürlich liegt es nahe, im 17. Jahrhundert zu glauben, dass es mythologische Geschichten sind, also eine Metamorphose von Ovid oder eine historische Sache, also Vergil könnte, aber mir fällt jetzt, sorry, da bin ich, ich bin ja eher Generalist, mir fällt gerade keine Geschichte ein, in der das vorkommt, was wir da gerade sehen.
Aber was so typisch ist, was du vorhin gesagt hast, es hat diesen Theatercharakter, ne? Es sieht aus wie, also so könnte man sich auch eine Bühne vorstellen, die irgendwie dann so zurechtgemacht wurde, wo dann ein großes Schauspiel gegeben wird, ne?
Was ja auch, also diese römischen Ruinen waren natürlich auch ein bisschen für das Schauspiel der Gegenwart dann. Das Forum Romanus war ja degradiert worden zum Schaffeld, zum Campo Vaccino. Und aber man war sich natürlich im Klaren, dass man hier immer wieder auf den grandiosen Resten einer unglaublichen Vergangenheit stand. Und davor hat natürlich jeder Mensch ein bisschen ein Theater aufgeführt. Also ich finde das immer wieder interessant, wenn man jetzt, der nächste Auftrag wäre jetzt an den Kunsthistoriker mal die Literatur dieser Zeit durchzuforsten. Das Problem ist, auf uns gekommen ist ja auch nur zufälligerweise die Dinge, die rezipiert wurden. Also welche Literatur des 17. Jahrhunderts kennen wir? Die in Bildern Niederschlag hatte und sich deswegen bewahrt hat. Also ich bin noch nicht über ein ähnliches Sujet gekommen, sonst wäre es ja einfach.
Aber du sagst auch, es ist eine Szene, die im 17. Jahrhundert spielt und nicht vorher, oder ist sie aus dem 17. Jahrhundert von dem, hattest du den Künstler eigentlich schon genannt?
Ja, genau, das ist Johann Oswald Harms, der uns beiden nichts sagt und wahrscheinlich vielen anderen Menschen auch nicht. Und der auch nur deswegen bekannt ist, weil er vorne auf dem Steinquader ablesbar ist, wenn man näher rangeht.
Aber ist der denn beeinflusst worden durch das, was in seiner Zeit passiert ist? Oder ist es eine Geschichte, die viel früher spielt?
Naja, es war üblich, dass man in die Gegenwart hat gerne die Vergangenheit zitiert. Also die herausragendsten Stücke waren immer Historienspektakel, Shakespeares Königsdramen. Das waren die, das war die High-End-Nummer des großen Kinos. Und es kann sein, dass der Herr Harms in Rom war, weil er zitiert da mehrere Dinge, die mir bekannt vorkommen. Also rechts diese Mauer, die erinnert so ein bisschen an das Nerva-Forum. Das kann man auch heute noch von der Straße aus sehen. So eine Wand, vor die so eine Säule gestellt ist. Das ist relativ typisch. Also der war möglicherweise da und kam dann zurück mit einem Repertoire an Bildern und hat das dann in Deutschland, also italienische Motive liefen immer vom 17. Jahrhundert bis ins 20. fast. Also auch heute auf Auktionen, glaube ich, immer wenn ein Vesuv-Ausbruch ist, der geht weg im Auktionshaus. Genauso gehen die Ansichten von Rom. Also der malte dann für ein gelehrtes Publikum und das tat man dann gerne, indem man eine mythologische Szene in die Ruinen reinmalte. Die Leute sind ja gemischt angezogen. Die Frau links trägt antikisierendes, also eher eine mythologische Figur. Die Arbeiter vorne tragen 1a das, was man als Arbeiter so trug im Jahr 1673. Die Frau rechts, würde ich mal sagen, mit ihrer Haube ist auch eher, also das Figurenpaar links, der Mann, der das Buch hält, der erinnert sehr an so Figuren von Johannes der Täufer, der öfter mal so ein bisschen obeinig dasteht, auch mit dem etwas gräulichen Gewand. Also es ist, ich komme durch trotz allen Redens irgendwie nicht auf die Spur, auf die ich kommen würde, aber vielleicht wäre das zu viel verlangt jetzt in so einem Podcast.
Aber man kann immer davon ausgehen, wenn man sowas sieht, dass diesen Ort so gibt es gar nicht. Der ist zusammengestellt aus verschiedenen Eindrücken oder ist ja?
Nein, also das ist auch ein beliebtes Genre, das nannte sich Capriccio, das ist dann eine Architekturfantasie, also das hier ist auch alles nicht 1A, das Nerva-Forum, das würde ich jetzt mal ausschließen. Das vorne erinnert sehr an einen sehr tiefen Triumphbogen, aber auch da ist es so, der hatte unter keinen Umständen vier nacheinander laufende Säulen. Mhm. Also da hat sich der hat sich da schon...
Und das ist interessant, was erzählt, die Leute mochten das. Aus Künstlersicht, finde ich aber, ist es ja anspruchsvoll, das zu malen. Also diese ganzen Feinheiten von den Säulen, von dem, was sozusagen, was man sieht, da, was wir oben links sehen, da oben links ist ja, wie nennt man das?
Ein Relief ist das.
Ein Relief. Und da musst du das ja so malen, dass es auch reliefmäßig wirkt. Und da sieht man ja einen Mann, eine Frau und noch einen Mann. Und alles ist sehr kleinteilig. Der Torbogen an sich ist schon spektakulär und schwierig zu malen. Aber dann noch ein Loch da rein zu malen. Das ist ja, warum haben das Künstler sich angetan? Weil sie es auch toll fanden oder weil es dieses Publikum gab? Die Kundschaft, also, sozusagen.
Zu der Zeit, oder nee, kurz danach, Entschuldigung, eher schon fast 50 Jahre später, gab es, den hatten wir hier schon mal, einen Maler mit dem Namen Panini, dessen Vorname mir gerade entfallen ist, der hat davon gelebt, dass er Rom sowohl in seinen verfallenen Altertümern, in den verfallenen, aber großartigen Altertümern, als auch in seine Gegenwartsarchitektur gezeigt hat. Und der war, glaube ich, nur die Spitze einer riesengroßen Bewegung von Künstlern, die es war halt unglaublich faszinierend. Du bist nach Rom gereist und du standst vor dem Kolosseum, du standst vor dem Titusbogen, du standst vor einer ganzen versunkenen Stadt, in der eine gegenwärtige Stadt ruhig vor sich hin lebte. Das ist halt wirklich einzigartig in der Geschichte. Athen ist ja untergegangen. Athen ist drei Erdbeben und ab dem 5. Jahrhundert nach Christus fiel Athen langsam nicht zusammen. Und wer dann, wer sich traute, bis in diese sehr exotische Gegend zu fahren, fand in Athen gerade mal die Akropolis. Am Boden war nicht so richtig viel los. Rom, die lebten in ihren alten Theatern. Das war einfach ganz normal, dass man diese grandiosen Reste hatte, und das war halt ein Thema, was unglaublich, das faszinierte die Welt, dass da Leute, dass man nach Rom reisen konnte und das sah. Und das war ein eigenes Genre und das haben Maler für sich genutzt und haben da Virtus draus gemacht. Der Herr Harms war offensichtlich ein sehr guter Architekturmaler. Bei den Menschen würde ich sagen, das ist okay, aber jetzt nicht so virtuos wie das, was er was er da an
du redest so, aber du redest so ein bisschen so abfällig über den. Also warum, er ist ja trotzdem offensichtlich ein großer Künstler, sonst würde er ja nicht in der Kunsthalle.
Ich rede ich abfällig? Nein. Ich
so ein bisschen, rede ja, so Namen, die wir noch nicht gehört haben, die Menschen kann er auch nicht malen, aber Gebäude kriegt er ganz gut hin.
Nein, ich bin, nein. Ich schaue mir alle, also ich kenne ja auch keine.
Aber ist er Herr Harms dann so eine Art One-Hit-Wonder? Gibt es sowas eigentlich in der Kunst? Dass ihr Künstler habt, die wirklich nur ein großes Kunstwerk haben und sagt, aber trotzdem ist es wert oder eigentlich ja nicht. Normalerweise die Künstler, die ihr habt, die haben mehrere, also da redet man von einer Schattenphase, aber es gibt ja auch in der Musik, die einmal den einen Hit hatten und von denen hat man nie wieder was danach gehört. Das gibt es ja durchaus.
Aber das hat natürlich mit der Musikindustrie zu tun. Ich glaube, Künstler werden schon anhand eines Gesamtwerkes beachtet. Also
sonst sind sie keine Künstler? Das wäre interessant.
Nein. Bei mir zu Hause hängt ein One-Hit-Wonder einer Künstlerin, die habe ich in der Hochschule ihr schon abgeschwatzt, möchte ich fast sagen. Ich weiß nicht, ob sie eine künstlerische Karriere weiterverfolgt. Ich finde es ein grandioses Bild, aber das könnte ein One-Hit-Wonder sein. Museen schauen natürlich ganz gerne, Museensammler, der Kunstmarkt möchte ganz gerne, dass ein Werk sich entwickelt, damit man auch einen Kontext hat, damit man sagen kann, da war er besser, da war er weniger gut oder an dem hat er sich gemessen. Das kann schon manchmal passieren, dass es sehr wenig Oeuvre gibt, aber ein One-Hit, glaube ich, ist ausgeschlossen.
Das heißt, Herr Harms ist auch kein One-Hit-Wonder.
Nein,
Habt ihr mehr von dem oder habt ihr nur dieses Bild?
Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was im Kupferstichkabinett, aber das ist so das herausragende Bild. Das ist das, was so für seine Art auch sehr das Typischste ist.
Und man könnte jetzt noch, es ist ja immer wieder schön, diese ist dann eigentlich im Hintergrund, soll das denn immer Rom andeuten oder was dann, man hört ja immer auf diesen Bildern im Hintergrund, ist irgend so was Städtisches, ist es dann automatisch immer Rom?
Nein. Aber Rom war das. Also interessant, ne? Florenz war nur halb so berühmt. Rom vielleicht, weil die Mischung aus riesig. Die Stadt war einfach in der Antike groß. Bloß durch den Papst oder die Päpste war es immer noch ein wichtiges Zentrum. Rom blieb immer eine wichtige Hauptstadt, weil da war eine veritable Macht. Seit dem Christentum halt der Papst und nicht der Kaiser. Und die Menge der richtig riesigen Gebäude war einfach woanders nicht erreicht. Also Neapel, alles nett, Palermo, wunderbar. Aber vielleicht noch Ravenna.
Aber Florenz zum Beispiel auch wunderschön.
Aber Florenz war immer eine moderne Stadt, ne? Da ist keine Antike, sondern Florenz war halt einfach seit der Renaissance oder im Mittelalter durch immer eine pulsierende, lebendige Stadt. So ein bisschen wie Leipzig und Dresden, ne? Also Leipzig ist Florenz, da floss der Zaster, da war die Intelligenzia, da war die gute Kunst. In Rom saß der Papst, da saßen Geld und im Mittelalter natürlich auch unglaubliche Fraktionen, die berühmten Familien, Orsini, Colonna, wie sie alle hießen, haben sich ja gegenseitig immer, die waren Rivalen um die Macht, die haben die Päpste gestellt, die haben auch sich gegenseitig fertig gemacht. Das war ja auch immer so ein bisschen Kriegsgebiet Rom und in Florenz war das so nicht in der Form. Da haben die Banker ein bisschen miteinander gekungelt. Aber Banker erschießen sich ja nicht, sondern obwohl doch bei den Medici, der Bruder von Giuliano de Medici ist ja, glaube ich, auch bei irgendeiner Attacke im Dom umgekommen oder ermordet worden.
Und das Interessante ist doch, dass Rom sozusagen seinen ganzen Ruhm, Rom hat seinen ganzen Ruhm immer noch dieser Zeit zu verdanken. Ne? Also da muss man sagen, ja, wie weit auch Architektur nachwirken kann, wenn sie spektakulär ist.
Ja, wobei, das stimmt nicht ganz, weil Rom der Renaissance ist, glaube ich, mindestens, hat auch so einen Klang, die Macht der Päpste, also die Renaissance ist ohne Rom, klar, Florenz ganz oben, aber und dann Barock, römischer Barock, das gerät jetzt vielleicht wahrscheinlich mehr so auf die Seite der etwas Eingeweihteren, aber die größten, also Rom hat eine Ansammlung an fantastischen Barockkirchen, an Stilbildenden. Und dann weiter, also im 19. Jahrhundert, der Aufstieg Italiens hängt mit dem Aufstieg Roms, dem Wiederaufstieg Roms zusammen. Also nee, das Tolle an Rom ist, du kannst viele große Epochen dort sehen. Aber natürlich ist die
Aber Römer gründet sich, aber gründet sich nicht alles auf diese gewaltige Architektur?
Absolut. Schon. Das war die Benchmark.
Ah, das ist sehr schön. Also das ist interessant, dass du von den Söhnen und Vätern auf über Schatzsuche wir dann wieder im alten Rom landen. Also wir landen jetzt ja demnächst auch bei der Wahl. Also jetzt müssen wir mal so ein bisschen politisch werden, finde ich. In den nächsten ein, zwei drei Folgen müssen wir so halb Kunst
okay.
und Politik. Ist schwierig, ja.
Naja, das Lustige ist, du sagst politisch, ich denke politisch, das ist wie das letzte Mal, dass ich Sachen sehe, die du nicht siehst und andersrum. Das heißt, ich habe jetzt
ja, wenn
Auftrag,
du jetzt ganz viele
politische
ganz,
Bilder zu finden.
Ja, wenn du jetzt ganz viele Naturbilder mitbringst, dann wissen wir ja, wen du willst.
Ach so, ja, aber das
und wenn dann du ganz viel, dann ganz viel so mit Geld ist, dann wissen wir, aha, Schuldenbremse ist ja auch
also
gegen,
wir
dann
sind,
wissen wir auch, dann wissen so wir auch, dass
ist
du
aber
nicht.
Alles politisch, oder? Dann,
natürlich.
Jede Äußerung. Aber du forderst mich jetzt auf, zu assoziieren, politischen, dann zwei gute Bilder zu bringen.
Ich könnte jetzt, ja genau, irgendwie, vielleicht fällt dir was, vielleicht fällt dir was ein.
Unter allen Umständen.
Ich bin gespannt, wahrscheinlich würde man ja irgendwann jetzt, weil Politik ja irgendwie so ein, Politik und Kunst, ich muss jetzt immer an die Kanzlerporträts im Bundeskanzleramt denken, die ja zum Teil auch, das ist ja auch Kunst. Sogar,
oder? Ja, nein, also, Immendorf
im Hamburger Rathaus, da sind ganz tolle Bilder. Das Bild von Herbert, dem rauchenden Herbert Weichmann, neben dem seine Frau sitzt, früherer Hamburger Bürgermeister, eines der schönsten Bilder, was ich so persönlich kenne, was ich sofort mitnehmen würde, wenn ich dürfte, aber ich darf ja nicht.
Ich glaube, wir leihen demnächst ans Museum für Hamburgische Geschichte ein Porträt von Fritz Schumacher aus, also Stadtbaumeister. Also ja.
Okay, also
mal schauen, ob.
Das schauen wir mal.
Ich schau mal, dass ich was Politisches finde, was du wieder nicht erwarten wirst.
Super. Vielen Dank und liebe Hörerinnen und Hörer, bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.